Wie bleiben wir auf Kurs im Glauben? So lautet die Frage unserer aktuellen Predigtreihe. Wir sind ja dabei, durch den Kolosserbrief durchzugehen und die verschiedenen Abschnitte nacheinander zu betrachten. Und Paulus gibt auf diese Frage im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes einige Antworten. Es ist nämlich nicht so, dass wir, wenn wir Christen werden, automatisch unser Ziel erreichen. Da gibt es noch einige Gefahren, die auf diesem Weg lauern. Und die Apostel machten sich große Sorgen um die Christen, die jung zum Glauben kamen. Sie befürchteten, dass sie aufgrund von Verfolgungen, aufgrund von Irrlehren wieder von Jesus wegkommen. Und einen Eindruck dieser Sorge gibt uns Paulus, als er nach kurzer Zeit, er war nicht lange in Thessaloniki, musste er überstürzt Thessaloniki verlassen. Aber dann hat er Timotheus zurückgeschickt und er erklärt das den Thessaloniker folgendermaßen: Ich konnte die Ungewissheit nicht mehr ertragen und wollte erfahren, wie es mit euch steht. Meine Sorge war, dem Versuch könnte es gelungen sein, euch vom Glauben abzubringen, sodass unsere ganze Arbeit vergeblich gewesen wäre. Da sehen wir diese große Sorge, die Apostel bewegt. Die hätten die Christen in Thessaloniki sich von Jesus abgewandt, dann hätte Paulus gedacht, das war umsonst, was ich da getan habe. Und im Abschnitt, den wir heute anschauen, ermutigt Paulus, die Kolosse sich nicht vom gesunden Glauben ablenken zu lassen. Und ich lese diesen Abschnitt mit uns, die das Blatt haben, die haben ja diesen Text auch dort abgedruckt. Und die Bibeln haben, können natürlich gerne auch dort drin auch mitlesen. Es sind die Verse 6 bis 10 im Kapitel 2. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten auf ihn aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Das ist der Abschnitt, den wir genau miteinander betrachten werden. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Bibelstellen zum Nachschlagen auf diesem Blatt besonders interessant finde. Also ich würde euch empfehlen, vielleicht nächste Woche diese Verse mal nachzuschlagen. Ich muss mich ja immer eingrenzen, gerade bei dem, was wir heute anschauen, könnte man dermaßen viel sagen, aber dann würde euch das zu lange gehen. Aber ihr könnt da dann weiter dran arbeiten. Nun, der erste Gedanke des Paulus ist ganz einfach, klar und wirkt irgendwie banal. Lebt mit Jesus. Er sagt den Christen praktisch einfach, lebt mit Jesus. Ist das nicht normal? Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt Jesus Christus als den Herrn, hat euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Oder Luther übersetzt das prägnant, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das ist die prägnante Version von Luther. Also, ihr habt Jesus angenommen, sagt er, ihr seid Christen geworden, dann lebt, wie Christen leben, nämlich in der Gemeinschaft mit Jesus. Ist das denn nicht selbstverständlich? Ist das, was Paulus hier sagt, nicht einfach überflüssig? Muss man Christen sagen, sie sollen wie Christen leben, mit Jesus leben? Ist das nicht schon das Christsein in sich? Schon eigentlich, dass man Christ ist und mit Jesus lebt. Wie ist es in unseren Beziehungen? Nehmen wir als Beispiel die Ehe. Die Ehe ist ein Bild, das die Bibel viel verwendet, um die Beziehung Gottes zu uns Menschen darzustellen. Also wenn zwei heiraten, bedeutet das zwangsläufig auch, dass sie für die nächsten Jahrzehnte eng verbunden als Ehepaar leben? Kann man verheiratet sein und mit den Jahren so leben, als wäre man nicht wirklich verheiratet? Kann man das? Natürlich kann man das. So kann ich auch Jesus in mein Leben einladen und trotzdem leben, wie wenn ich nicht zu Jesus gehören würde. Auch in der Beziehung zum Heiligen Geist können wir uns so verhalten. Sonst müsste Paulus den Galatern nicht schreiben: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Mit anderen Worten, wir bestimmen den Einfluss und die Intensität in der Beziehung zu Jesus selber. Gott ermächtigt sich nie unsere Persönlichkeit, sondern er respektiert sie. Deshalb ist der christliche Glaube ein absolut freier Glaube. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Wenn man von einem freien Glauben sprechen kann, dann ist es der christliche Glaube. Er ist absolut frei. Er basiert 100% auf Freiwilligkeit. Und zwar nicht nur bei meiner Entscheidung, dass ich Jesus nachfolgen möchte. Eine der wichtigsten oder die wichtigste Entscheidung schlechthin in unserem Leben. Wir entscheiden auch selber, nachdem wir Christen geworden sind, wie weit wir es zulassen wollen, dass Gott unser Leben beeinflusst. Ob ich auf Gott hören möchte oder nicht, ob ich ihm dienen will oder nicht, entscheide ich immer noch selber. Sonst wären wir ja Marionetten, wir wären keine Persönlichkeiten. Gott will aber Persönlichkeiten. Er will eine Beziehung, er will eine Partnerschaft. Eine Beziehung kann nicht so bestehen, dass einer ein Hampelmann ist und der andere alles bestimmt. Es ist absolut, wir sind frei. Nur so kann man verstehen, wenn Paulus die Christen ermahnt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wir sind also in der Lage, das Wirken Gottes in unserem Leben einzuschränken. Und Paulus beschreibt nun in zwei Bildern, wie das Leben in Jesus aussehen soll. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Einmal nimmt er das Bild einer Pflanze, die im Erdreich verwurzelt ist. Seid in ihm verwurzelt. Wie eine Pflanze, die ihre Nahrung durch die Wurzeln bezieht und dadurch wächst und reift, gedeiht, blüht, so sollen wir bei Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, wie wir das letzten Sonntag angeschaut haben, die Nahrung für unser Leben beziehen. Dort sollen wir uns verwurzeln, immer mehr unsere Wurzeln dort die Nahrung holen. Und wer mit Pflanzen nicht so viel anfangen kann und eher der Architektur zugeneigt ist, bringt Paulus noch das zweite Bild: Baut euer Leben auf ihm auf. Nehmt Jesus als Fundament, auf dem ihr euer Leben aufbaut. Und Jesus selbst verwendet ja dieses Bild des Hausbaus. Er erzählt die Geschichte oder das Gleichnis, einer, der ein Haus auf Sand baut und dann kommt ein großer Sturm, der zieht das Fundament des Hauses weg. Das haben wir jetzt ja wieder schön, oder schön war das nicht, dramatisch gesehen. Und der Sturm kommt, zieht das Fundament weg und das Haus stürzt in sich zusammen. Und dann sagt Jesus, ein anderer baut sein Haus auf den Felsen und dann wird kein Sturm dieses Fundament einreißen. Und wer in seinem Leben auf das Fundament von Jesus baut, der wird bei einem Sturm vielleicht erschüttert, aber nicht zerstört. Selbst der Tod kann ihm nichts Wertvolles entreißen. Nun ist die Frage, wie man ganz praktisch in Jesus verwurzelt bleibt und sein Leben auf ihm aufbaut. Und Jesus sagt das im Gleichnis zum Hausbau selber. Jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. So werden wir verwurzelt, so bauen wir auf das Fundament, auf Jesus. Wir bleiben mit Jesus verbunden, indem wir das tun, was wir erkennen und verstehen. Und da möchte ich noch betonen, was wir erkennen und verstehen, nicht das, was irgendjemand oder irgendeine Organisation für richtig hält, dass ich das tun muss, sondern dass ich das tue, was ich erkenne, wenn ich in Jesus verwurzelt bin, wenn ich verstehe, was er sagt, in meiner persönlichen Bibel lese oder wenn du heute von etwas angesprochen bist und du merkst es, da spricht mich Gott an, dann soll ich das tun. Wir sollen nicht ein Gesetzbuch erfüllen mit 100 und 1000 Paragraphen. Das würde ja ein riesiger Stress sein. Das würde genau das Gegenteil von dem ausdrücken, was Jesus sagen will und was die Schrift sagt und was wir dann noch übernächsten Sonntag genauer ansehen. Es geht also nicht darum, dass wir da wissen, was richtig wäre, sondern dass wir tun, was wir verstanden haben. Das ist der Schlüssel überhaupt geistlichen Wachstums. Ist nicht, dass wir wissen, was gut und richtig ist, sondern dass wir tun, das, was wir verstanden haben. Und das kann bei jedem von uns irgendwo ein anderer Punkt sein im Leben. Jeder ist vielleicht an einem anderen Punkt dran, einige vielleicht am selben, dann kann man sich unterstützen. Nun, unsere Welt wird ja immer virtueller und wir neigen deshalb dazu, nicht mehr selber zu leben, sondern das Leben zu beobachten. Oder ihr seht ja die iPhones, Smartphones, oder? Laufen ja, die Leute laufen ja heute dauernd mit diesen Smartphones rum. Sie nehmen teil an einer virtuellen Welt. Ich will jetzt nichts Negatives dagegen sagen, ich will nur sagen, dass es so ist. Dass je länger, je mehr unsere Welt sich mit einer virtuellen Welt zusammenschließt. Und da steckt doch die Gefahr drin, dass wir plötzlich nicht mehr wirklich leben, sondern nur noch Leben beobachten. Und so können wir auch im geistlichen Leben wie eine virtuelle Welt hineinkommen und werden unbemerkt Zuschauer statt Akteure im Reich Gottes. Dabei können wir dann viele Mängel entdecken, so wie wenn wir ein Fußballspiel zuschauen und man das Spiel versteht oder auch nicht. Aber ich, wenn ich zuschaue, würde natürlich viel mehr Tore machen als auf dem Feld. Als Zuschauer erkennt man die Fehler immer schneller. Ob es dann Fehler sind oder nicht, ist eine andere Frage. Und so kann man auch das Reich Gottes beobachten. Man kann sagen, man müsste mehr beten. Ja, das kann man immer sagen. Aber wie sieht mein Gebetsleben aus? Oder man müsste mehr Bibel lesen. Das ist gut möglich, aber wie oft und intensiv lese ich in meiner Bibel? Man müsste mehr diakonisch tätig sein. Ja, das kann sein, aber wie hilfsbereit bin ich, wenn Not an Mann und an Frau ist? Man müsste mehr evangelisieren und vermutlich stimmt das, aber wie stark engagiere ich mich selbst für dieses Anliegen? Damit will ich in keiner Art und Weise sagen, dass Mängel nicht angesprochen werden sollen. Ganz und gar nicht. Sie müssen angesprochen werden. Es liegt mir fern, irgendjemanden mundtot zu machen. Wir müssen aber lernen, den Spiegel jeweils auch uns selbst vorzuhalten und zu fragen, was mache ich denn? Wie lebe ich? Zur Kritik gehört immer auch die Selbstkritik. Und Veränderungen geschehen schließlich nur dort, wo Menschen zupacken. Verwurzelung in Jesus geschieht nur dort, wo Menschen zupacken, eben das tun, was sie jetzt verstehen, was Jesus heute wünscht. Für mich in meiner Situation. Also wir sollen keine Theoretiker, sondern Praktiker sein. Der Glaube, der christliche Glaube ist keine Wissenschaft, sondern eine Täterschaft. Klammern wir uns in Tat und Wahrheit an Jesus, wie Paulus ergänzt, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelernt worden ist. Und nun warnt Paulus die Kolosser sich, sie sollen sich nicht von Menschen täuschen lassen. Sie sollen nicht interessante Theorien, die vielleicht spannend sind, annehmen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Das lässt doch aufhorchen. Offensichtlich waren Leute unterwegs, die Christen einfangen wollten, so Christenjäger. Jedenfalls sagt er ja, nehmt euch vor denen auch, die euch einfangen wollen. Das erinnert doch Bibelkenner an die Warnung von Petrus. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Widersacher Gottes ist darauf aus, die Gemeinde zu zerstören, indem er die Gläubigen vom Kurs abbringen will. Über die Menschen, die Christen verwirren in dieser Art und Weise, sagt Paulus, in Wirklichkeit sind diese Leute falsche Apostelbetrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Mit anderen Worten, die, die euch verführen, das sind nicht Menschen, die nicht von Gott sprechen würden. Das sind nicht Atheisten. Atheisten verführen uns in der Regel nicht. Weil da haben wir genug Argumente, die wir entgegenbringen. Offenbar ist die Verführung, hat auch mit religiösem Gedankengut zu tun. Also diese Leute verbreiten falsche Lehren, die wohl sehr ansprechend und durchaus geistlich klingen können, aber sie sind irreführend. Deshalb sind sie gefährlich. Leere, trügerische Philosophie, Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Und damit sagt Paulus nicht, dass die Philosophie an sich schlecht sei. Die Philosophie beschäftigt sich mit den elementaren Fragen des Lebens. Sie sucht nach der Bedeutung unserer Existenz. Sie fragt nach dem Ursprung und Ziel des Lebens. Und diese Fragen sind uns Menschen in die Wiege gelegt. Wir wollen wissen, wozu wir leben. Kein Hund fragt sich, wie er wohl ein richtiger Hund sein könnte. Doch der Mensch muss fragen. Und Gott wollte das so. Der Mensch sucht Erklärungen. Warum bin ich auf dieser Welt? Wohin werde ich kommen? Was habe ich hier überhaupt zu tun? Wie sinnvoll oder unsinnig ist das? Der Mensch fragt das automatisch. Gott hat das in das Herz der Menschen hineingelegt. Und Paulus sagt bei seiner Rede in Athen auf dem Areopag, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Gott will, dass wir uns darüber Gedanken machen. Philosophie als Suche nach der Wahrheit ist eine gute Sache. Jetzt am Stauffacher waren wir noch mit einer Frau ins Gespräch gekommen. Wir sind ja da am Samstag am Stauffacher und versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Da hat eine jüngere Frau gesagt, ja, alle sagen immer, sie hätten die Wahrheit. Das kann man sich ja gar nicht orientieren. Jeder ist überzeugt, dass er die Wahrheit hat. Das kann sein, aber es stimmt nicht ganz, weil viele sagen, wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Sagen gar nicht, dass sie die Wahrheit haben. Und zweitens muss man sagen, das habe ich ihr dann gesagt, nicht wir sagen, wir hätten die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus selbst, das ist das Zeugnis von Jesus selbst und wir vertrauen diesem Zeugnis. Nun, Philosophie als Suche nach der Wahrheit ist eine gute Sache. Aber hier kamen Menschen mit fertigen Philosophien, mit leeren und trügerischen Philosophien, die sich nicht am lebendigen Gott orientierten und ihn nicht suchten. Es waren nur menschliche Gedanken, keinen göttlichen Ursprungs. Und die Griechen brachten ja viele große Philosophen hervor, deren Namen wir heute noch kennen. Diese Philosophien waren nicht atheistischer Art. Das ist ein Irrtum. Die damalige Welt, in der das Neue Testament geschrieben wurde, war eine tief religiöse Welt. Da hat der Kaiser die Götter verehrt, da wurde die Kaiser als Götter verehrt. Das war eine tief religiöse Gesellschaft, viel religiöser, als man das bei uns lebt. Das kann man an einem Beispiel, der Stoa aufzeigen, ein populärer Philosoph zur Zeit eben der Erstehung des Neuen Testamentes. Also eine populäre Philosophie war die Stoa. Und Epiktet, der ca. 50 vor Christus in Hierapolis zur Welt kam, und Hierapolis liegt bei Kolossä, und Hierapolis werden wir auf unserer Reise, also es ist einfach zufällig, dass es das hier vorkommt, Hierapolis werden wir auf der Reise in der Türkei natürlich auch besuchen. Das ist, wenn ihr seht, diese Bilder mit diesen Terrassen, das ist Hierapolis, diese warmen Quellen. Und dort werden wir auch hingehen. Wenn ihr auf die Homepage geht heute noch, dann seht ihr dieses Bild dieser Quellen. Das ist Hierapolis. Ich war ganz begeistert, als ich das realisierte, dass das Hierapolis ist. Also er war einer der führenden Philosophen dieser Richtung, der Epiktet. Und er sagte Folgendes. Wisse, was den Glauben an die Götter anlangt, so ist es die Hauptsache, dass du die richtigen Vorstellungen von ihnen habest. Dann wirst du die Götter nicht tadeln und ihnen nicht vorwerfen, du werdest vernachlässigt. Trankopfer und Rauchopfer und Erstlingsopfer nach Vätersitte darzubringen, und zwar mit reinem Herzen, das ziemt sich in jedem Fall. Da sehen wir, wie tief religiös Philosophie verstanden wurde, dass da nicht einfach gesagt, es gibt keinen Gott, sondern man hat diese Götterwelt mit einbezogen. Das zeigt uns dieses Zitat deutlich, und ich habe das vollständige Zitat, wo ich die Lücken noch eingefüllt habe, auf der ausgeschriebenen Predigt habe ich das dort noch ausgeschrieben, ausgeführt. Und man hat dann einfach zu solchen Überzeugungen hat man quasi das christliche Gedankengut miteinander vermischt. Und es gäbe noch vieles zu sagen zu jener Zeit, aber wir sehen an diesem Beispiel, wie die Gemeinde hart bedroht war. Es war für die Menschen eine unglaubliche Provokation, wenn die Christen nicht mehr bereit waren, den Göttern zu opfern. Es war eine Beleidigung der Götter. Und es war eine große Provokation, dass die Christen der Überzeugung waren, dass Jesus der wahre Gott ist, der über allem steht. Eine unglaubliche Provokation. Deshalb wurden auch viele Christen in jener Zeit getötet. Warum? Weil das eine Majestätsverletzung war, weil sie eigentlich bezeugen hätten müssen, dass der Kaiser der Oberste der Götter ist. Haben wir heute auch Philosophien, die unsere Gemeinde bedroht? Oder ist bei uns nach bald 2000 Jahren Christenheit die Gefahr gebannt? Nein, ganz und gar nicht. Der Widersacher ist nicht in den Ruhestand getreten. Er ist nach wie vor daran interessiert, Christen zu verwirren, einzufangen, uns mit anderen Überzeugungen zu hinterfragen und zu erschüttern. Wir leben ja in einer Zeit, in einer angenehmen Zeit. Wir können leben und glauben, was wir wollen. Das war nicht immer so. Doch die Toleranz wird dort verletzt, wo jemand sich über die anderen stellt. Und so verletzt Jesus heute wie damals die Regeln der Toleranz. Beispiel aus der Antike möchte ich das nochmal aufzeigen. Im Anfang des 2. Jahrhunderts schrieb Plinius, ein Statthalter von Rom ausgesandt, dem Kaiser Trajan nach Rom, der hat einen Briefwechsel, den kann man übrigens auch bei Reklam kaufen, das ist sehr interessant. Er wusste nicht, wie er sich gegenüber den Christen verhalten sollte. Er hatte keinen Tatbestand. Die haben nicht gestohlen, sie haben nicht gelogen, sie haben niemanden umgebracht, sie haben überhaupt nichts gemacht. Und dann schreibt er dem Kaiser Folgendes: Was es auch sein mochte, dass sie zu gestehen hatten, sie hatten aber nichts zu gestehen, ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdient auf jeden Fall Bestrafung. Und dann hat er sie bestraft. Er wusste nicht, warum. Er hat sie nur bestraft, weil sie so stur waren, dass die Christen an Jesus festhielten. Das war im Grunde genommen das, was ihn geärgert hat. Dass sie nicht bereit waren, dem Kaiser zu opfern, nicht bereit waren, den Göttern zu opfern. Sie haben nichts Straffälliges sonst gemacht. Aber ihre Sturheit, ihr Verbockte daran halten, dass Jesus ihr König und ihr Herr ist, hat genügt für ihn, um sie mal provisorisch zu bestrafen. Nur zum das noch vervollständigen, der Kaiser hat ihm dann geantwortet, na, soll ein bisschen zurückhaltend sein, er soll die mal lassen. Das war dann noch gut für die Christen. Und wie die allgemeine Überzeugung heute bei uns ist, können wir am Beispiel des 14. Dalai Lamas erkennen. Er ist bei vielen Politikern und geistlichen Führern sehr willkommen. Und am 10. Dezember 1989 erhielt der Dalai Lama in Oslo den Friedensnobelpreis und wird damit als ein Kämpfer für das Miteinander der Religionen ausgezeichnet. Und hier möchte ich ein Beispiel seiner Botschaft zeigen, wo er sagt, alle Religionen sind Ausdruck des gleichen Bemühens, den Menschen Leiden ersparen zu helfen und ihnen Zufriedenheit zu schenken. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu einer anderen Religion bekehren zu wollen. Wenn alle Religionen ihr wichtigstes Anliegen darin sehen, die Menschen zu bessern, wird es ihnen auch leicht fallen, gemeinsam für den Weltfrieden zu arbeiten. Jede Religion stellt einen einzigartigen Beitrag dar und dient den Menschen, die Welt in einer ganz bestimmten Weise zu verstehen. Nicht eine einzige Religion darf fehlen. Ich weiß, dass das sehr sympathisch klingt. Und damit hat er auch formuliert, was wir heute unter Toleranz zu verstehen haben. Und das zeigt uns, in welche Richtung der Trend geht. Zu einer solchen Überzeugung passt nicht, was Paulus sagt. Es passt nicht. Es passt nicht zu dem, was uns in der Bibel gelehrt wird, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Dass er über allem steht, wie wir ja eingangs des Kolosserbriefs gesehen haben, wie fest daran Paulus das festgehalten hat, wie stark er da argumentiert. Und selbst wenn 99% der Menschen von dem überzeugt werden, was der Dalai Lama lehrt, ändert das nichts an der Tatsache, dass Jesus der einzige Retter ist. Eine Masse kann nicht eine Wahrheit verschieben und verändern. Ich kann hier stehen und sagen, ich glaube, dass dieser Tisch hier in Tat und Wahrheit ein Fahrrad ist. Und dann denkt ihr natürlich, hey, der spinnt, das ist mir schon klar. Und ihr denkt alle, der spinnt, ich bin der Einzige, der das behauptet. Nein, ich muss es anders machen. Das ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Das kann, wenn ich das noch so fest glaube, kann das nicht die Tatsache ändern, dass hier ein Tisch steht und nicht ein Fahrrad. Und wenn wir Menschen zu Überzeugungen kommen und uns einig sind über irgendetwas, das heißt das nicht zwingendermaßen, dass das der Wahrheit entspricht. Paulus wiederholt, was er schon im ersten Kapitel seines Briefes erklärt hat, damit sich die Christen durch nichts, weder durch Toleranzbekenntnisse noch durch Verehrung anderer Götter oder was auch immer, ablenken und täuschen lassen. Denn es ist doch Christus, sagt er, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Also lassen wir uns weder von Philosophien noch von anderen Religionen ablenken. In Christus allein finden wir die Erfüllung des Lebens. Das heißt nicht, dass wir andere Religionen bekämpfen. Das heißt nicht, dass wir Kriege führen. Es heißt einfach, dass wir uns an Jesus klammern. In Jesus allein erreichen wir das Ziel. Wir sollen uns also nicht ablenken lassen, selbst wenn das manchmal der einfachere Weg zu sein scheint. Doch das würde uns nicht ans Ziel bringen. Paulus selbst weiß, dass die Treue zu Jesus und in ihm verwurzelt zu bleiben, von uns viel fordern kann. Von ihm hat es sehr, sehr viel gefordert. Aber wir gewinnen dafür unglaublich und unbeschreiblich viel. Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Selbst wenn es so aussehen könnte, dass wir auf der schwächeren Seite sind, dass wir die Minderheit sind. Wir sollen wissen, dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, mit dem Stärksten verbunden sind, mit dem wir verbunden sein können, mit dem Oberhaupt über alle Mächte und Gewalten. Und je stärker wir den Blick auf Jesus richten und in ihm verwurzelt bleiben, je weniger werden wir von falschen Lehren uns ablenken lassen. Wir werden immer mehr verwurzelt sein. Je stärker ein Baum im Erdreich verwurzelt ist, je weniger kann ihn ein Wind umlegen. Und je stärker wir in Christus verwurzelt sind, je weniger können uns Irrlehren wegpusten oder was auch immer auf uns zukommt. Johannes bringt das noch auf den Punkt, wenn er sagt, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Uns bleibt der Dank für den Reichtum, den wir in Jesus bekommen haben. Und je dankbarer wir sind, weil durch Dank erinnern wir uns ja immer, was uns Jesus geschenkt hat. Je dankbarer wir sind, desto näher verbunden sind wir mit Gott. Und deshalb sagt Paulus, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ich bete mit uns. Vater, wir können dir nicht genug danken für diesen Reichtum, den du uns geschenkt hast in deinem Sohn. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und du hast uns diesen Schatz geöffnet. Und jeder Mensch, jeder, der Anteil haben möchte an diesem Schatz, ist eingeladen zu dir. Jeder Mensch kann deinen Sohn einladen und mit ihm unterwegs sein, verwurzelt sein in ihm und sein Leben auf ihm aufbauen. Und du mögest uns auch helfen, dass wir in dir verwurzelt bleiben, dass wir nicht pharisäisch über die Welt laufen, sondern dass wir dankbar sind, dankbar für den großen Reichtum, den wir in deinem Sohn haben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du überhaupt in diese Welt gekommen bist. Das war, muss für dich eine unglaublich schwierige Sache gewesen sein. Und dann bist du für uns gestorben und wir sind froh zu wissen, dass du auferstanden bist und lebst. Und dass wir jetzt mit dir unterwegs sein können, oder wir müssen es viel besser sagen, du bist mit uns, in uns unterwegs. Wir danken dir dafür. Amen.